Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Birgit Becker und dem Programm die Hannover Messe, die weltweit größte Industriemesse. Der neue schnelle Internetstandard 5G ist eines der Großthemen dort, obwohl es vor Ort gar kein 5G gibt. Wie man das überspielt, gleich mehr dazu. Außerdem, wie sehr die Germania-Pleite dem Flughafen Dresden Probleme macht. Und zum Start der Sendung, wie geht's weiter mit der Konjunktur? Heute Morgen im Deutschlandfunk, der Präsident des IFO-Instituts zählt auf, internationale Handelskonflikte, die Möglichkeit eines ungeregelten Brexits, das zusammengerührt, meinte Clemens Fuest, könnte auch das Rezept für eine Rezession sein.
Wenn jetzt Realität wird, dass sozusagen das schlechteste Szenario auftritt, dann könnte das der Tropfen sein, der das fast zum Überlaufen bringt. Und das könnte dann dazu führen, dass wir von einem schwachen Wachstum zu einer leichten Schrumpfung der Wirtschaft übergehen. Und das würde man dann eine Rezession nennen.
Diese Einschätzung rübergereicht in den Frankfurter Börsensaal zu Claudia Wehrle, an einen Ort also, wo der Leitindex DAX im vergangenen ersten Jahresquartal ein ordentliches Plus erzielt hat. Claudia Wehrle, Sie haben einen Gesprächspartner, der das einzuordnen hilft. Aktienkurse rauf bei Rezessionssorgen. Wie passt das?
Ja, und ich habe Martin Lück eingeladen vom Vermögensverwalter BlackRock. Schauen wir zunächst nach Großbritannien, Herr Lück. Sind Sie denn genauso pessimistisch? Könnte ein harter Brexit in eine Rezession münden?
Theoretisch ja, aber das müsste dann wirklich schon sehr, sehr böse ausgehen, wenn jetzt die europäische Konjunktur ohnehin über das nächste Quartal noch sehr schwach verlaufen sollte, wenn wir überhaupt noch keine Wirkung bekommen von einer Stabilisierung Chinas, die wir bereits absehen können. Und dann käme noch ein wirklich harter Brexit obendrauf, dann könnte es tatsächlich zu dem Szenario kommen, das IFO jetzt gezeichnet hat, nämlich dass wir zwei Quartale in Folge negatives Wachstum, also eine Schrumpfung de facto des Outputs sehen. Das würde man als Rezession bezeichnen. Ich halte das aber in der Kombination für unwahrscheinlich.
Welche Bedeutung hat Großbritannien?
Großbritannien ist einer der wichtigsten Partner, Handelspartner innerhalb der EU, was die, sagen wir mal, mittelgroßen Volkswirtschaften außenrum angeht. Großbritannien ist vor allen Dingen ein wichtiger Partner für einige Industrien in Deutschland. Denken wir vor allen Dingen an die Automobilindustrie, die alleine Autoteile und Fahrzeuge im Wert von ungefähr 30 Milliarden Euro jedes Jahr nach Großbritannien exportiert. Also ist schon ein wichtiger Handelspartner, aber eine Rezession würde in Europa wirklich nur stattfinden, wenn die Voraussetzungen ohnehin schon richtig schlecht wären und dann der Brexit eben sehr hart ausfallen würde.
Die Konjunkturzahlen, die heute veröffentlicht worden sind, sind eher gemischt ausgefallen. Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone ist zwar auf dem tiefsten Stand seit 10 Jahren, aber die Industrie schwächelt. Wie passt das zusammen?
Na, die meisten Arbeitsplätze werden ja nicht in der Industrie geschaffen, sondern in den Dienstleistungsbereichen. Selbst Deutschland als wirklich Industrieland oder Land mit einer starken Industrie hat rund ein Drittel der Wertschöpfung in der gesamten Volkswirtschaft aus der Industrie, aus dem verarbeitenden Gewerbe. Der Rest, also die gut 2 Drittel, sind Dienstleistungsbereiche. Und dort entstehen die meisten Arbeitsplätze. Und diese Sektoren der Volkswirtschaft reagieren meistens wesentlich später. Das kann also sehr gut sein, dass wir eine Industrieschwäche sehen, die meistens vom Welthandel her rührt. Und das ist in diesem Fall auch so. Während sich die Binnenwirtschaft, also alles, was eher in den heimischen Industriebereich, in den heimischen Wirtschaftsbereichen, also Dienstleistungen etc. abspielt, noch sehr gesund ist. Und das ist genau das Bild, das wir im Moment sehen.
Den Welthandel haben Sie eben angesprochen. Das sind ja eigentlich politische Themen, wenn es um Handelsbeziehungen in USA, China geht und so weiter. Woher kommt diese Skepsis?
Nein, die Skepsis kommt natürlich daher, dass wir viele Wirtschaftsräume sehen, die jetzt versuchen, eher nach innen zu blicken, die so Renationalisierungstendenzen haben und die das wie so ein bisschen aussieht wie der Abschied von der Idee des freien Welthandels. Denken wir an die protektionistischen Bestrebungen in Amerika durch Donald Trump oder auch in Großbritannien, wo wir ähnliche Phänomene sehen. Und das Ganze stellt natürlich das, was bisher die Wirtschaft in den letzten 20 Jahren extrem stark angetrieben hat, nämlich den Welthandel in Frage, den freien Welthandel. Und das verunsichert im Moment viele und veranlasst auch viele Unternehmen, ihre Investitionen zurückzustellen.
Kurz Blick aufs zweite Quartal. Welche Perspektiven haben Sie?
Wir glauben, dass wir eher in der Nähe eines Tiefpunkts sind bei der wirtschaftlichen Entwicklung in vielen westlichen Ländern. Das hat damit zu tun, dass vieles von der Schwäche vom Welthandel ausging und das wiederum von zu schwachem Wachstum aus China. China steht im Moment schon für ungefähr 30% des globalen Wirtschaftswachstums. Dort sehen wir eine Stabilisierung und das sollte uns auch für Europa etwas konstruktiver werden lassen.
Das sagt Martin Lück vom Vermögensverwalter BlackRock.
Danke an Martin Lück auch von dieser Stelle. Was hat der DAX aus all dem gemacht?
Der DAX steigt und das deutlich, ist jetzt mehr als 1% im Plus bei 11.648 Punkten. Ja, das hängt nicht zuletzt mit guten Konjunkturdaten aus China zusammen. Verständlich, wenn so viele Unternehmen ihr Heil in China suchen, speziell für den Markt dort produzieren. Und dann sind natürlich gute Konjunkturaussichten entsprechend wirken die positiv.
Ein Blick auf Einzelwerte, auf die Lufthansa zunächst.
Da muss man aber auf die Konkurrenz schauen. Der britische Billigflieger EasyJet stellt sich wegen des Brexits auf eine nachlassende Nachfrage ein. Entsprechend vorsichtig blickt man dann auch auf die kommenden Monate. Die Aktien von EasyJet sind zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit April 2017 abgesackt. Ja, und nicht nur EasyJet hat ja mit Problemen zu kämpfen. Und so ist das Minus bei der Lufthansa von 1% auch zu erklären.
Heute startet die Hannover Messe. Dazu gleich mehr im Bericht. Das Spiegelbild der Messe im Börsensaal. Das sind die Technologiewerte, die Aktien der Maschinenbauer, die Telekom-Werte. Wie halten die sich?
Maschinenbauer machen kein Geheimnis daraus. Internationale Handelskonflikte, die Konjunkturabschwächung, das alles dämpft die Aussichten für die Branche. Was das Thema künstliche Intelligenz betrifft, ein großes Zukunftsthema. Da ist die Sorge, dass wir hierzulande mit den großen Konzernen in den USA und in China nicht mithalten können. Aber wenn wir jetzt mal auf die Aktienkurse schauen, da sehen wir heute am ersten Tag der Hannover Messe ganz unterschiedliche Tendenzen. Der Aktienkurs von Dürr im MDAX 3% im Plus, aber bei der Telekom, da sehen wir ein leichtes Minus.
Und wenn wir noch mehr Nebenwerte neben Dürr zur Rate ziehen, da gucken Sie auch auf die Ergebnislisten im Fußball, das erklärt vieles.
Ja, der BVB ist ja nicht irgendein Unternehmen. Bei vielen Anlegern, da schwingt da sehr, sehr viel Leidenschaft mit und die Zurückeroberung der Bundesliga-Tabellenspitze, die bringt Anleger wirklich in Jubellaune. Die Aktien vom BVB notieren zeitweise so hoch wie seit 7 Wochen nicht mehr. Da sehen wir ein Plus von fast 3%. Je erfolgreicher ein Verein in der Liga ist, desto mehr Einnahmen winken, so muss man das auch sehen.
Einen Blick auf den Euro zum Wochenstart.
Der Euro, der wird mit einem Dollar 12,33 gehandelt. Und wenn wir auf den Anleihemarkt schauen, öffentliche Anleihen, die verbilligen sich heute bis zu einem Euro 54. Die Umlaufrendite ist gestiegen. Und zwar von minus 0,13% auf minus 0,1%. Und noch wichtig, der Blick auf den Goldpreis, die Feinunze Gold, die kostet aktuell 1.291,20 Dollar.
Claudia Wehrle war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Gestern Abend die Eröffnung der Hannover Messe. Heute am ersten Tag gab es den traditionellen Messerundgang der Kanzlerin. Es sind diese verheißungsvollen Industrie- und Technologie-Schlagworte, um die es geht. Industrie 4.0 Smart Factory. Was alles aber nicht so richtig funktionieren wird ohne ein anderes Schlagwort, 5G, der neue schnelle Internetstandard, dessen Frequenzen im Moment versteigert werden. Das Messegelände in Hannover ist schon mal zum 5G-Simulationsfeld geworden und wie das funktioniert, Hilde Weg dazu.
In Halle 16 schlägt das digitale Herz der Messe.
Uns ist es hier gelungen, mit Nokia zusammen, mit Qualcomm zusammen, mit einem Industrienetz hinzukriegen, wo Maschinen untereinander über ein 5G-Netz kommunizieren.
Erläutert der Geschäftsführer der Deutsche Messe Technology Academy, Thomas Rilke. Ein ehrgeiziger Klimmzug für die insgesamt rund 40 beteiligten Unternehmen. Für die Besucher wird dadurch nachvollziehbar, welche Revolution 5G für die Produktion bedeutet. Auf den zweiten Blick. Denn hier schwenken und surren Roboterarme hin und her, wie überall auf der Messe, aber ohne Kabel.
Ich kann unheimlich viele Sensoren in industriellen Produktionsanlagen in Zukunft verbauen, weil ich nicht mehr jeden einzelnen kleinen Sensor verkabeln muss. Das heißt, ich kriege unheimlich viele Sinne, Intelligenz in einer Anlage, ohne die großen Kosten der Verkabelung zu haben.
5G, das bedeutet tausendfach höhere Datenkapazität bei hundertfach schnellerer Leistung. Mit Sender und Empfänger hat das nichts mehr zu tun, mehr mit einem Nervensystem, das viele Informationen zeitgleich verarbeitet, bündelt und steuert. Kai-Uwe Modrich von Zeiss steht neben seiner Anlage, an der ein Roboterarm per Kamera ein Blechteil mit pulsierendem blauen Lichtstrahl abtastet.
Streifenprojektionssensoren haben wir hier, wo wir Punktewolken erzeugen und damit können wir Geometrieelemente, die die Qualität widerspiegeln, erfassen.
Die Daten können nicht nur die Produktqualität überwachen, sondern auch die Produktion selbst. Ist etwas schadhaft oder läuft eine Spur ungenau, wird sofort reagiert. Wie ein komplettes System mit solcher Technik aussieht, wird am Stand von Bosch Rexroth gezeigt. Von links nach rechts werden vollautomatisch kleine Kisten vom Band abgenommen, zu einer Bearbeitungsstation gebracht und von dort zu einer Auslieferungseinheit gefahren. Der Strom kommt aus Induktionsschleifen am Boden. Solche Anlagen sind bereits in einzelnen der 280 Bosch-Rexroth-Werke installiert.
Wir konnten also in eigenen Werken im Bereich der Logistik bis zu 30% und in der Produktion bis zu 25% an Verbesserungspotenzialen mit unserer Lösung erzielen.
Erläutert Stefan Bastian von Bosch Rexroth. Hier ist man besonders stolz auf die Software, die aus der permanenten Datenwolke sinnvolle Informationen generiert.
Wir überwachen zum Beispiel auch den Transport von Waren vom Lieferanten bis zum Kunden und können zu jeder Zeit sagen, wo die Ware sich befindet, in welchem Zustand die ist und so weiter, sodass wir just in time Dinge liefern können.
Auf den zögerlichen Ausbau der Netzinfrastruktur in Deutschland angesprochen, erklärt Bosch Rexroth-Vorstand Marc Wucherer.
Das ist das Nervensystem. Wenn wir kein 5G-Netz haben, können wir diese Vision in Industrie 4.0, in Factory of the Future, wie wir so sagen, können wir sie nicht realisieren. Wir brauchen es.
Weil die Industrie aber nicht warten kann, bis der Ausbau irgendwann in den nächsten Jahren realisiert wird, sind viele Unternehmen auf eigene Lösungen angewiesen. Andere Technologienationen sind da schneller. In Japan soll zur Sommerolympiade im nächsten Jahr das Netz bereits stehen.
Hilde Weg war das. Zum Ende vergangener Woche kam wieder so eine Meldung, die illustriert, was mit Konsolidierung in der Luftverkehrsbranche gemeint ist. Die isländische Fluggesellschaft Wow Air ging pleite. Sie hatte in Deutschland unter anderem Flüge von Düsseldorf und von Berlin aus angeboten. Keine zwei Monate ist es her, da meldete auch die Fluglinie Germania Insolvenz an. Auch davon war eine ganze Reihe an Flughäfen betroffen. Die Logik ist klar. Gibt es weniger Fluggesellschaften, stellt sich auch die Frage nach der Existenzberechtigung von Flughäfen. Ob es Antworten auf diese Frage gibt und welche Antworten es gibt, hat Bastian Brandau am Beispiel des Flughafens in Dresden in Erfahrung gebracht.
Sie stehen noch immer dort, grün-weiß, als würden sie bald wieder abheben, parken zwei Boeings der Germania am Dresdner Flughafen. Was mit ihnen geschieht, ist unklar. Klar ist, dass die Germania-Pleite den Dresdner Flughafen hart getroffen hat. So sagt es Uwe Schuhart, Leiter der Unternehmenskommunikation der Mitteldeutschen Flughafen-Holding.
Es sind viele Ziele vakant geworden mit dem Marktausscheiden. Für uns war auch dann als Flughafenbetreiber sehr wichtig, uns im Markt umzuschauen, um hier möglichst schnell Ersatz zu finden. Denn ein Großteil der Ferienziele wurden von Germania bedient, über 60% des touristischen Angebotes.
Im Sommerflugplan hatte die Germania 47 Starts pro Woche geplant, unter anderem nach Mallorca, Griechenland, auf die Kanaren.
Davon konnten 23 durch andere Anbieter übernommen werden und somit auch Verbindungen in attraktive, nachgefragte Urlaubsziele.
Für gut die Hälfte der Germania-Flüge gibt es bisher keinen Ersatz. Das bedeutet weniger Ziele im Flugplan und weniger Einnahmen für den sich komplett in öffentlicher Trägerschaft befindlichen Dresdner Flughafen. Dort gab es große Wachstumspläne, seit Jahren jedoch stagniert die Zahl der Reisenden bei deutlich unter 2 Millionen pro Jahr. Rund 1.760.000 waren es 2018, durch die Germania-Pleite dürften es in diesem Jahr weniger werden. Beim Flughafen weist man darauf hin, dass im operativen Geschäft stets eine schwarze Null stehe. Augenwischerei ist das aus Sicht der Linkspartei im Sächsischen Landtag. Nico Brünnler ist verkehrspolitischer Sprecher.
Den letzten Beteiligungsbericht, den wir jetzt öffentlich haben, da sehen wir die Zahlen bis 2017. Und da ist es tatsächlich so, dass im Grunde jedes Jahr ein hoher einstelliger Millionenbetrag von der Flughafenholding als Verlustübernahme getragen wird. Und das ist letztendlich das, was dem Flughafen Dresden ermöglicht, hier mit einer schwarzen Null rauszugehen. Es ist zwar wahr, dass das operative Geschäft an und für sich kostendeckend ist, aber wenn man Abschreibungen und Neuinvestitionen und dergleichen alles noch mit berücksichtigt, dann ist der Flughafen aus eigener Kraft momentan nicht überlebensfähig.
Gut 6 Millionen übernahm der Freistaat 2016, die letzte bekannte Zahl. Der Dresdner Flughafen sei ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, heißt es im SPD-geführten sächsischen Wirtschaftsministerium. Arbeitsplätze in Unternehmen wie den Elbe-Flugzeugwerken gehörten dazu, aber auch die Erreichbarkeit von Drehkreuzen wie Frankfurt, München oder Amsterdam für Geschäftsreisende. Die machen in Dresden rund 2/3 der Reisen aus. Staatssekretär Hartmut Mangold.
Wenn wir so eine Entscheidung fällen, das zu unterstützen, dann ist das eine Abwägungsentscheidung, ob das Geld, was wir da investieren, sich in der gesamtwirtschaftlichen Betrachtung für das Land rechnet oder nicht rechnet. Vor allen Dingen natürlich das Arbeitsplatzelement und das Standortsicherungselement für die großen Wirtschaftsansiedlungen hier. Das darf uns als Freistaat Geld wert sein.
Die Linkspartei wirft der schwarz-roten Regierungskoalition vor, Diskussionen über die Zukunft des Flughafens abzublocken. Es gebe im sich wandelnden Markt keine Strategie, weder zum Wachsen noch zum Schrumpfen. Am Flughafen Dresden will man wachsen, hofft, bald weitere touristische Ziele anbieten zu können, sagt Sprecher Uwe Schuhart.
Der touristische Verkehr ist jetzt ein Aspekt, an dem man jetzt arbeiten muss, weil Germania war da ein sehr wichtiger Partner. Die ersten Erfolge zeigen uns, dass sowohl die Airlines, aber auch die Reiseveranstalter wissen, welche Nachfrage es hier in der Region gibt.
In der die Konkurrenz allerdings größer wird. Der Prager Flughafen ist per Autobahn in weniger als 2 Stunden erreichbar. Und nach Berlin soll es in einigen Jahren mit der Bahn weniger als 90 Minuten dauern.
Bastian Brandau war das. Zur Lösung des Handelskonflikts zwischen den USA und China gab es Gespräche in der vergangenen Woche in Peking. In dieser Woche geht es weiter in Washington. Dass Peking erklärt hat, man wolle weiterhin auf die Einführung von Strafzöllen auf US-Autos verzichten. Strafzölle, die wieder als Gegenzölle auf Zollmaßnahmen der USA eingesetzt worden waren. Das wird als Geste des guten Willens gewertet. Gleichwohl spielen Zölle und Handelsschranken in der Welt des US-Präsidenten weiterhin eine große Rolle, auch wenn das unerwünschte Folgen hat im eigenen Land. Besonders die US-Landwirte leiden unter den Konflikten. Jan Bösche hat Beispiele in Kansas und nicht nur dort gefunden.
In Lawrence, Kansas gehört die Nanamaker Ross Farm zu den größeren Landwirtschaftsbetrieben. Seit dem Zweiten Weltkrieg ist sie in Familienbesitz, 1000 Rinder im Jahr, über 2000 Hektar Ackerfläche. Der Betrieb ist spezialisiert auf Mais und auf Soja. Farmer Lowell Neitzel erklärt, es gebe kaum eine Alternative.
Hier ist keine Region für Weizen. Wir haben zu viel Regen. Mais und Soja funktionieren gut. Es wird zunehmend auch Hirse angebaut. Es ist aber schwer, dafür einen Markt zu finden. Mais und Soja sind hier leicht zu verkaufen.
Die Frage ist aber, zu welchem Preis? Wie viele Farmer bekommt die Familie den Handelsstreit mit China direkt zu spüren? China war lange der wichtigste Markt für Soja. Im vergangenen Jahr reagierte China aber auf neue US-Zölle, indem es höhere Zölle auch auf Soja einführte. Seitdem sind die verkauften Mengen eingebrochen. Präsident Trump sagte im vergangenen Jahr, die Landwirte würden das hinnehmen für das Land und ein besseres Ergebnis. Farmer Neitzel sagt dazu:
Zuerst war ich hoffnungsvoll, dass wir einen Schlag einstecken können für ein besseres Endergebnis. Aber jetzt ist es besser, die Karten auf den Tisch zu legen.
Wie viele Landwirte sitzt auch Neitzel auf eingelagerter Soja, die er bald loswerden muss, weil die nächste Ernte ansteht. Dass China kürzlich größere Mengen Soja angekauft hat, als Zeichen guten Willens, hilft da nur wenig. Josh Rowe ist der Vizepräsident der Maisanbauervereinigung in Kansas.
Es gibt große Unsicherheiten. Die Landwirte bekommen keine klaren Signale von den Märkten, was sie pflanzen, wie sie planen sollen. Es ist einfach eine weitere Variable.
Und davon gibt es bereits mehr als genug. Unwetter haben in mehreren Bundesstaaten im Mittleren Westen Felder unter Wasser gesetzt. Das versprochene neue Freihandelsabkommen mit Mexiko und Kanada ist noch nicht in Kraft. 2 wichtige Absatzmärkte für die US-Landwirte. Für die Verhandlungen mit China hatte Präsident Trump eigentlich eine Frist bis Anfang März gesetzt. Jetzt ist die Rede eher von Juni.
Im Juni haben wir teilweise schon die Hälfte der Wachstumszeit für Soja erreicht. Die Produzenten versuchen jetzt, über Vermarktung und Planung zu entscheiden, ohne Sicherheiten, bis die Pflanzen schon halb gewachsen sind.
Der Trump-Regierung ist bewusst, dass sie die Geduld in den ländlichen Bundesstaaten nicht zu sehr strapazieren darf. Immerhin gewann Trump hier seine Präsidentschaft. Darum legte sie bereits im vergangenen Jahr ein milliardenschweres Hilfsprogramm auf. Das hat allerdings nur etwas geholfen. Ein Bericht aus dem Februar zeigt, dass die Farmer zunehmend Mühe haben, Kredite zu bedienen. Die Frage bleibt, ob die Handelsstreitigkeiten Trump politisch schaden können. Nach Zahlen von Morning Consult, zum Beispiel aus Iowa, lehnt dort jetzt eine Mehrheit der Wähler Trumps Politik ab. In Kansas und in anderen Farmstaaten im Mittleren Westen gibt es für den Präsidenten dagegen weiterhin mehr Zustimmung als Ablehnung.
Jan Bösche war das. Die Teuerung in der Eurozone hat sich im März leicht abgeschwächt. Damit beginnen die Wirtschaftsnachrichten mit Sina Fröndrich.
Die Inflationsrate lag bei 1,4%, erklärte die Europäische Statistikbehörde. Ein Grund, vor allem unverarbeitete Lebensmittel verteuerten sich etwas weniger. Für Energie hingegen mussten Verbraucher mehr bezahlen. Damit liegt die Inflationsrate erneut unter dem von der Europäischen Zentralbank ausgegebenen Ziel von 2%. Für den Einkauf von abgepacktem Fleisch in Supermärkten gibt es ab heute eine neue Kennzeichnung. Rechnung, und zwar in den großen Supermarktketten Edeka, Rewe, Aldi und Lidl. Das Logo mit 4 Stufen soll auf einen Blick informieren, wie die Schlachttiere gelebt haben. Sabrina Schulz von der Verbraucherzentrale Berlin erklärt und übt Kritik.
Es ist so, dass die Stufen 1 und 2 ausschließliche Stallhaltungen sind. Erst ab Stufe 3 ist es notwendig, dass das Tier Kontakt zum Außenklima hat. Und ab Stufe 4 ist es dann auch die sogenannte Biohaltung. Um aber wirklich eine Wahlfreiheit zu haben, sollten auch wirklich in allen 4 Haltungsformen Fleisch im Angebot sein. Das bedeutet, dass jetzt eigentlich nur Fleisch der Stufen 1 und 2 zu kaufen sind in den Supermärkten. 3 und 4 ist noch relativ selten.
Bundesagrarministerin Klöckner begrüßte die Initiative, sagte aber auch, das geplante staatliche Tierwohl-Label sei anspruchsvoller. Das Logo des Handels garantiere kein Mehr an Tierwohl. Privathaushalte in Deutschland müssen derzeit so viel wie noch nie für Strom bezahlen. Im Durchschnitt würden für eine Kilowattstunde Strom 29,42 Cent fällig, teilte das Vergleichsportal Verivox mit. In den ersten 3 Monaten dieses Jahres hätten 2/3 der mehr als 800 Grundversorger die Preise erhöht. Grund seien höhere Beschaffungspreise. Diese Entwicklung werde sich fortsetzen, sagt Andreas Löschel, Professor für Energiewirtschaft an der Uni Münster.
Die Anstiege werden weitergehen. Wir gehen ja aus der Kernkraft raus, wir wollen aus der Kohle rausgehen. Die Netze werden ausgebaut, die CO2-Preise steigen. All das wird natürlich auch den Strompreis nach oben treiben.
Soweit Andreas Löschel, Professor für Energiewirtschaft.
Sina Fröndrich war das mit den Wirtschaftsmeldungen. In den Kommentaren der Wirtschaftspresse geht es vor allem um das von Bundesverkehrsminister Scheuer angestrebte Milliardenprogramm für private Ladestationen für Elektroautos.
Klingt erstmal nicht schlecht, meint die Süddeutsche Zeitung, schränkt dann aber ein. Privatleute mit eigener Garage werden allerdings jetzt schon mit Hilfe überschüttet. Von der Staatsbank, KfW gibt es Geld dafür, von Stadtwerken, selbst Großstädte wie München fördern die Ladestation daheim. Kompliziert wird es dagegen, wenn Mieter oder Wohnungseigentümer eine Ladestation in der Tiefgarage errichten wollen. Eine Gesetzesreform, die das erleichtern würde, hängt noch zwischen Bund und Ländern. Sie brächte mehr E-Mobilität als viele Fördereuro. Die Neue Osnabrücker Zeitung sieht das eigentliche Problem ganz woanders. Die Bevölkerung ist skeptisch. Skeptisch gegenüber der Reichweite eines Elektrofahrzeugs. Skeptisch, dass sich die politisch verordnete Antriebstechnologie dauerhaft durchsetzen wird. Skeptisch, dass der öffentliche Ausbau der Ladeinfrastruktur schnell vorankommt. Und vielleicht auch skeptisch, ob sich die Politik in einem Jahrzehnt nicht einer neuen Antriebstechnologie widmet und mehr Investitionen umsonst getätigt wurden. Das lässt nicht darauf schließen, dass eine neuerliche Prämie das Thema E-Mobilität der breiten Öffentlichkeit erfolgreicher vermittelt. Dafür bräuchte es Vertrauen in die Politik. Auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung ist nicht überzeugt. Diese Förderpolitik scheint nicht nur sozial unausgegoren, profitieren könnten vor allem Gutverdiener, sie schießt auch völlig über das Ziel hinaus. Durch die strengeren CO2-Grenzwerte hat die Politik den Rahmen für eine klimaschonende Mobilitätswende gesetzt. Umsteuern müssen jetzt die Autokonzerne. Sie müssen attraktive und bezahlbare Elektroautos herstellen, die sich am Markt behaupten. Dass ausgerechnet der Chef von Facebook jetzt eine international abgestimmte Regulierung des Internets fordert, lässt unter anderem die Südwestpresse aus Ulm aufmerken. Mark Zuckerberg hat mit Facebook ein Monster geschaffen, das er nicht mehr kontrollieren kann. Deshalb sucht er die Unterstützung der Regierungen. Unklar ist aber, worum es ihm wirklich geht. Will er sein Ansehen aufpolieren? Oder will er seine Nutzer vor Gewaltpropaganda, Datenmissbrauch und politischen Lügen schützen? Damit man ihm das Letztere abnimmt, wird es kaum reichen, Gastbeiträge und Blogposts zu verfassen. Da muss mehr kommen.
Mit der Presseschau geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Deutschland heute mit Claudia Hennen. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören und einen schönen Tag.